NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
In Zeiten der Globalisierung machen Viren und andere Krankheitserreger für Deutschland nicht Halt. Und nicht nur Menschen sind davon betroffen, sondern auch Tiere. Zum Beispiel hat das tropische Usutu-Virus in diesem Jahr wieder zum Sterben von vielen Vögeln bei uns geführt. Andere Viren werden von Tieren nur übertragen, aber Menschen erkranken daran. Was lässt sich gegen die weltweite Verbreitung der Erreger tun? Gibt es dazu neue Ideen in der Wissenschaft? Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema in der Sendung: Die erste europäische Forschungssonde wird in der kommenden Woche auf dem Mars ihre Arbeit aufnehmen, wenn denn ihre Landung am Mittwoch klappt. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Tatsächlich sind die USA nicht die einzigen, die Sonden zum Mars schicken. Auch Europa verfügt über eine, die den roten Planeten zumindest umkreist. Und das schon seit 12 Jahren. Mars Express heißt sie. Allerdings gibt es bisher noch keine europäische Sonde, die erfolgreich auf dem Mars gelandet ist. Zwar hat die ESA, die Europäische Weltraumagentur, eine solche Landung vor 13 Jahren versucht. Aber Beagle 2, so hieß die Sonde, ging dabei leider zu Bruch. Jetzt hat die ESA aber vor, es noch einmal zu probieren. Schon in der kommenden Woche, nämlich am Mittwoch, soll erstmals wieder eine Sonde am Mars ankommen und auf ihm landen. Wenn dann alles klappt. Guido Meyer berichtet.
European Russian Mars Mission is on its way.
Die Begeisterung war groß. Am 14. März in diesem Jahr begann an Russlands Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan die europäisch-russische Mission ExoMars, ihre 7-monatige Reise zum roten Planeten.
Schiaparelli is on its way to Mars.
Schiaparelli sei auf dem Weg zum Mars, sagt Jorge Bago, ExoMars-Projektwissenschaftler am Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Noordwijk. Schiaparelli ist der Name der Abstiegskapsel, die auf dem Mars landen soll. Sie ist benannt nach dem italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli, dessen Name auch ein Krater auf dem Mars trägt. Die unbemannte Mission ExoMars besteht aus dieser Kapsel sowie aus einem Mutterschiff, das in einer Umlaufbahn verbleibt. Die Spannung steigt, denn am Mittwoch soll die Kapsel Schiaparelli, getrennt vom Mutterschiff, das Kunststück meistern, für Europa erstmals eine gelungene Landung auf dem Mars zu absolvieren.
The descent and landing will take in the order of 6 minutes.
Vom Abstieg bis zur Landung werden etwa 6 Minuten vergehen. Der gesamte Ablauf ist programmiert. Das Landesszenario wird automatisch ablaufen. Die einzelnen Kommandos dazu haben wir bereits alle an die Sonde überspielt.
The burn will initiate according to the commands that have been uploaded on the spacecraft.
Mutterschiff und Lander operieren also selbstständig. Sie werden nicht von der Erde aus ferngesteuert. Und nach dem Eintauchen in die Marsatmosphäre gibt es für Schiaparelli kein Zurück mehr. Binnen 3 Minuten wird sich das Tempo der Sonde von mehr als 20.000 Kilometer pro Stunde auf weniger als 2.000 verringern. Dafür verantwortlich ist der Hitzeschild des Landers. Er soll ihn einerseits vor den hohen Temperaturen schützen, andererseits soll er dafür sorgen, dass der Lander im Flug abgebremst wird.
Nach dem Überschallflug durch die Atmosphäre, wenn wir ungefähr 7 Kilometer über der Oberfläche sind, wird sich der Fallschirm öffnen. Er hat einen Durchmesser von 12 Metern. Mit ihm wird die Sonde heruntergleiten bis auf etwa 1 Kilometer Höhe.
Bereits während dieser Abstiegsphase soll Schiaparelli mit ersten Experimenten beginnen und die Marsatmosphäre untersuchen. Dazu besteht 8 Minuten lang Gelegenheit. Ab einer Höhe von 1 Kilometer dann schaltet sich das Bremstriebwerk ein. Es soll dafür sorgen, dass sich das Abstiegstempo der Sonde bis auf eine Geschwindigkeit von 7 Kilometer pro Stunde verringert. In 2 Metern Höhe schaltet es sich wieder aus. Die letzten beiden Meter fällt Schiaparelli ungebremst auf den Mars. Dabei wird es jedoch von einer Art Knautschzone aufgefangen, einem metallischen Schwamm, wie Europas Weltraumagentur ESA es nennt. Er soll die Wucht des Aufpralls abfangen.
Es ist halt auch alleine das anspruchsvoll, diese ganzen Sequenzen hintereinander autark ja durchgeführt zu haben, weil man das durch den Verzug an Kommunikation ja gar nicht kontrollieren kann von der Bodenstation aus, sondern das wird halt alles aufgrund von Daten, die im Flug selber gemessen werden, entsprechend ausgelöst.
Dominik Neb von der Abteilung Über- und Hyperschalltechnologie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Köln. Hier haben Ingenieure die Hardware für ExoMars entwickelt und getestet. Nach dem Aufsetzen heißt es dann warten, mindestens 10 Minuten. Am späten Mittwochnachmittag soll das indische Pune-Teleskop die ersten Signale von der Marsoberfläche empfangen. Wegen der Drehung von Erde und Mars hat dieses Teleskop den besten und frühesten Blick auf die Landestelle von Schiaparelli. Sie liegt in der Region Meridiani Planum, am Übergang der nördlichen Tiefebenen zum südlichen Hochland des Mars. Jorge Bago vom ESTEC.
Dieses indische Radioteleskop ist riesig. Es besteht aus 58 einzelnen Antennen. Sie werden alle auf Schiaparellis Landestelle ausgerichtet sein. Es wird allerdings nur feststellen können, ob die Sonde noch ein Signal sendet, nachdem sie auf dem Mars aufgesetzt hat. Dann wissen wir, dass sie noch funktioniert und dass die Landung erfolgreich war.
Die eigentlichen Daten schickt Schiaparelli dann über den Mars Reconnaissance Orbiter der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zur Erde. Die Batterien von Europas erstem Marslander werden allerdings nur für wenige Tage reichen. Ali Gülhan, der Leiter der Abteilung Über- und Hyperschalltechnologien beim DLR.
Das Hauptziel der ersten Mission ist Demonstration der Technologien erstmal. Die Europäer, die waren noch nicht auf Mars. Man möchte natürlich auch diese Technologie beherrschen, wenn wir erfolgreich landen, Daten sammeln, auswerten und alles verstanden haben. Das ist ein Riesenschritt für Europa. Das haben wir noch nie gemacht.
Ein kleiner Schritt für Schiaparelli, aber ein großer Schritt für Europa. Hoffentlich.
Am Mittwoch in der kommenden Woche wird, wenn alles klappt, die erste europäische Sonde auf dem Mars ihre Arbeit beginnen. Guido Meyer berichtete.
Well, I hope that I'm falling in love with you. 'Cause falling in love just makes me blue. And music plays and you display your heart for me to see. Had a beer and I hear that you're calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you.
Die Musik, die Sie hören, ist von Pete Elderton. Seine neue CD heißt Something Smooth. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Es geht um die Weltreise, die Viren und andere Krankheitserreger machen und sich dadurch auch in immer neuen Regionen ausbreiten können. Was lässt sich dagegen tun? Nicht nur Menschen sind davon betroffen, auch Pflanzen und Tiere. Ein Beispiel, das vor 6 Jahren erstmals in Stechmücken in Deutschland festgestellte Usutu-Virus aus Afrika hat schon vor 5 Jahren ein Massensterben unter den Vögeln bei uns ausgelöst. Vor allem unsere Amseln waren betroffen. Nach einigen Jahren ohne größere Ausbrüche scheint das Virus in diesem Jahr wieder zu grassieren. Wissenschaftler reden von einer sehr großen Zahl der toten Vögel. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Man sieht von außen dem Vogel natürlich nicht sofort an, was für eine Krankheit der Vogel hat, aber es ist ein Vogel, der dann offensichtlich krank ist, der sich nicht mehr vom Fleck bewegt, sehr apathisch wirkt, anscheinend auch häufig torkelt, hängende Flügel hat. Aber das, was wir früher mal für ein Anzeichen von Usutu hielten, nämlich Gefiederanormalitäten, also abstehendes Gefieder, kahle Stellen und solche Sachen, die haben anscheinend mit dem Virus nichts zu tun.
Sagt Lars Lachmann, Vogelexperte vom Naturschutzbund NABU. Schon über 800 Meldungen von verendeten Amseln sind bisher bei den Vogelkundlern vom NABU eingegangen. Ob sie alle an dem tropischen Virus gestorben sind, wird zurzeit von den Wissenschaftlern überprüft.
871 Meldungen in den letzten 3 Wochen sind tatsächlich sehr, sehr viel. Zum Vergleich kann man sagen, wie das 2012 war, da hatten wir 1040 Meldungen über das ganze Jahr hinweg. Und 2011 haben wir erst Mitte September angefangen, Meldungen zusammen zu sammeln und hatten bis Ende des Jahres dann gut 400 Meldungen. Das heißt, vor diesem Hintergrund sind die 871 Meldungen innerhalb von 3 Wochen natürlich sehr, sehr viele.
Das Usutu-Virus, das damals im Jahr 2012 in Süddeutschland vor allem entlang des Rheingrabens die Amselpopulationen dramatisch reduziert hat, kommt aus dem südlichen Afrika. Aus einem Gebiet rund um den Usutu-Fluss zwischen Südafrika und Mosambik. Bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts haben Virologen es dort erstmalig nachweisen können. In den 90er Jahren wurde es dann erstmals in Europa entdeckt, aber noch nicht in Deutschland. Damals sorgte es in Wien für das erste Massensterben unter heimischen Singvögeln, auch und vor allem unter Amseln. In den folgenden Jahren kam es immer mal wieder zu lokal begrenzten Ausbrüchen des Usutu-Virus in der Schweiz und seit 2010 auch in Süddeutschland, erklärt Jonas Schmidt-Schanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Aber erst in diesem Jahr habe es sich so massiv verbreitet.
Und dann haben wir jetzt also 2016 plötzlich eine ganz andere Situation, absolut verändert. Sehr, sehr weitflächiges Geschehen, also Gebiete, die vorher nie betroffen waren, insbesondere eben nordwestlich von Köln Richtung Dreiländereck, Niederlande, Belgien, ganz stark betroffen, sozusagen hunderte von toten Amseln, die dort eben auch berichtet wurden, dem NABU auch gegenüber. Und auch sozusagen sehr intensives Geschehen im Raum Leipzig, Dresden, Sachsen, Berlin ist auch sehr stark betroffen und nach wie vor auch unser klassisches Ausbruchsgebiet eben im Südwesten.
Das Usutu-Virus wird von Stechmücken übertragen. Wie die Wissenschaftler festgestellt haben, auch von heimischen Arten. Anders als zum Beispiel das Dengue-Virus ist Usutu nicht auf bestimmte Mückenarten angewiesen, sondern in dieser Hinsicht extrem anpassungsfähig. Aber selbst wenn die bundesweiten Amselpopulationen durch die Virusinfektion deutlich schrumpfen, dramatisch ist der Rückgang bisher nicht, sagt der Berliner Vogelexperte Lars Lachmann vom NABU.
Das kann natürlich zu einem leichten Rückgang der Amsel führen. Das Ökosystem selber ist durch einen solchen Rückgang der Amsel natürlich erstmal nicht gefährdet, denn das ist im Vergleich zu dem, was passieren könnte, wenn eine Vogelart komplett ausstirbt, ein relativ marginaler Rückgang. Und es gibt natürlich neben der Amsel auch noch viele andere Vogelarten, die ähnliche ökologische Nischen und Ansprüche haben wie die Amsel und die natürlich dann auch die Funktion der Amsel mit übernehmen können.
Die Wissenschaftler befürchten also nicht, dass es durch das Usutu-Virus zu einem deutschlandweiten Aussterben der Amsel kommen wird. Trotzdem ist dieser Ausbruch für sie besorgniserregend und seine Beobachtung ausgesprochen wichtig, so der Virologe Jonas Schmidt-Schanasit.
Naja, es ist schon was Besonderes, weil es ist das erste Mal, dass in Deutschland sozusagen ja ein Stechmücken übertragenes Virus zirkuliert und Ausbrüche. Das gab es ja früher nie. Und dadurch können wir eben viel lernen, wie sich das ausbreitet. Wir sagen immer, Usutu ist ja immer noch relativ harmlos. Ja? Also es sterben jetzt keine Leute daran. Und wir können daraus eben sehr viel lernen, wie sich so ein Virus in Deutschland ausbreitet, welche klimatischen Bedingungen sind erforderlich, welche Gebiete sind besonders stark betroffen, eben um vorbereitet zu sein für wirklich viel schwerwiegendere Virusinfektionen wie das Dengue-Virus oder eben auch das West-Nil-Virus oder das Chikungunya-Virus. Darum ist dieser Usutu-Virus-Ausbruch für uns so wichtig.
Menschen können sich am Usutu-Virus zwar auch anstecken, aber in den allermeisten Fällen sind die Symptome bei uns sehr schwach. Leichtes Fieber und Mattigkeit und das Ganze nur für kurze Zeit. Die Auswirkungen sind mit denen von anderen Viruserregern, wie zum Beispiel dem verwandten West-Nil-Virus, nicht zu vergleichen. Aber diese sind auf dem Vormarsch.
Es gibt natürlich immer viele Punkte, aber einen wichtigen Punkt, der auch gut nachvollziehbar ist, jetzt zumindest bei den stechmückenübertragenen zoonotischen Erregern, ist natürlich, dass die Mücken, die das gut übertragen können, also die asiatische Tigermücke, die Gelbwebmücke, dass die sich immer weiter ausbreiten. Also diese invasiven Mückenarten, einfach aufgrund des globalen Warenhandels, Warenverkehrs, das spielt eine große Rolle.
Eine Gefahr sehen die Virologen darin, dass sich die zoonotischen Erreger weltweit ausbreiten. Zoonotische Erreger, das sind solche, die vom Tier auf den Menschen und vom Menschen auf das Tier übertragbar sind. Dazu gehören MERS, Ebola oder auch das Zika-Virus. Und da diese Erreger große Epidemien verursachen, brauchen die Virologen jedes erdenkliche Wissen über die Ausbruchsverläufe von Stechmückenviren. Deshalb untersuchen sie das Usutu-Virus umso genauer. Denn wenn sie die Übertragungs- und Ausbreitungswege besser verstehen, hoffen sie, in Zukunft genauere und zutreffendere Vorhersagen zu gefährlichen Virusepidemien machen zu können.
Daniela Remus berichtete über das Usutu-Virus, das in diesem Jahr erneut in Deutschland zum Vogelsterben geführt hat.
As a man can see, far from home, so I can find my goal. I'm gonna wait in the water.
water till my mind unfolds. I'm going down to the river. 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 Let it sail on the water and float above the clouds. Ride a bareback pony, chasing dreams in the wind.
Use my judgment. Dass Viren sich in Zeiten der Globalisierung leichter verbreiten können, ist klar. Aber was können wir dagegen tun? Wissenschaftler auf der Ostseeinsel Riems wollen das genauer untersuchen. Tatsächlich mussten sie aber dafür erst einmal Tiere mit solchen Viren wie zum Beispiel Ebola infizieren. Denn nur so können sie erforschen, wie sich die Tiere anstecken und wie sich die Erreger im Körper ausbreiten, vermehren und dann möglicherweise auch auf Menschen überspringen können. Ohne dieses Wissen sind Seuchen nicht zu bekämpfen, sagen die Forscher auf Riems. Dort arbeiten die Wissenschaftler in einem Hochrisikolabor des Friedrich-Löffler-Instituts, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich habe mit Anne Balkemar-Buschmann, Wissenschaftlerin auf der Insel, gesprochen. Mit ihrer Arbeit hofft die Forscherin, wichtige Fragen des Seuchenschutzes beantworten zu können. Auch wie sich zum Beispiel Erreger aus anderen Ländern, die sich in Zukunft bei uns verbreiten könnten, abwehren lassen. Wie sehen die Untersuchungen aus?
Wir schauen uns die Pathogenese im Wirtstier sehr genau an, um zu verstehen, wie der Erreger im Körper des infizierten Tieres verbreitet ist und vor allem auch, wie er ausgeschieden wird, damit wir einfach wissen, wo Bekämpfungsmaßnahmen ansetzen können.
Und was sind das für Wirtstiere?
Das kommt auf den Erreger an, aber es werden durchaus also auch Rinder und Schweine in dem Bereich gehalten werden.
Was für Sicherheitsvorkehrungen gibt es, damit die Viren nicht am Ende doch, weil sie eben bei uns untersucht werden, sich auch bei uns verbreiten werden?
In dem Labor, meinen Sie jetzt?
Ja.
Die wichtigste Maßnahme erst einmal ist, dass das ganze Laborbereich in einem Unterdruck gefahren wird. Das heißt, die Luft wird eher von außen in den Bereich reingesogen, sodass einfach rein physikalisch schon mal die Möglichkeit unterbunden wird, dass Viren ausdringen können. Und die Personen, die in dem Bereich arbeiten, haben einen Anzug an, der von der Außenwelt, also auch von der Laborluft abgeschlossen ist, sodass der ganze Anzug an eine Atemluftversorgung angeschlossen wird.
Mit welchen Viren werden Sie dort arbeiten?
Was im Fokus unserer Untersuchung oder unserer Arbeiten stehen wird, ist das Virus des Krim-Kongo-hämorrhagischen Fiebers. Kürzlich sind auch in Spanien 2 Fälle bei Menschen nachgewiesen worden.
Das Krim-Kongo-hämorrhagische Virus war aber bisher immer ein Tiervirus, oder?
Das Interessante bei diesem Virus ist, dass es verschiedene Tierarten infizieren kann, unter anderem auch Wiederkäuer, also Rind, Schaf und Ziege, dass diese Tiere aber überhaupt nicht erkranken. Und wenn der Mensch infiziert wird, dann kann es zu sehr schwerwiegenden Erkrankungen kommen, zu einem hämorrhagischen Fieber mit Verblutungsneigung, was dann auch mit tödlichem Verlauf sein kann.
Also es sind die ersten Fälle in Spanien aufgetaucht. Glauben Sie, das wird sich weiter verbreiten?
Die Übertragung dieses Virus hängt ganz eng mit einer bestimmten Zeckenart zusammen. Das sind Hyaloma-Zecken. Und die nördlichste Verbreitung ist so der Mittelmeerraum. Deshalb sind jetzt auch diese Fälle in Spanien gefunden worden. Es ist natürlich für die Zukunft nicht auszuschließen, dass sich das Verbreitungsgebiet dieser Zecke nach Norden verschieben wird. Und damit wäre dann auch die Möglichkeit zumindest gegeben, dass auch das Virus weiter Richtung Norden rücken würde.
Was können Sie mit Ihrer Arbeit tun, um das zu verhindern?
Unser Fokus sind die landwirtschaftlichen Nutztiere und auch Wildtiere, die in diesem Übertragungszyklus involviert sind. Das heißt, wir schauen uns an, welche Rolle die landwirtschaftlichen Nutztiere spielen und wie der Übertragungszyklus unterbrochen werden kann, wenn diese Tiere damit involviert sind. Das heißt, wir schauen uns sehr genau den Krankheitsverlauf in den Tieren an, weil erst wenn wir verstehen, wie die Virusaufnahme ist und auch vor allem, wie die Virusausscheidung bei diesen Tieren sich vollzieht, können wir da auch gezielte Bekämpfungsmaßnahmen einleiten. Und neue Impfstoffkandidaten müssen dann geprüft werden.
Sie werden auch das Hendra-Virus genauer untersuchen, das vor etwa 20 Jahren erstmals in Australien entdeckt wurde. Was hat es damit auf sich?
Es gibt 2 Viren, die sehr eng miteinander verwandt sind. Das ist einmal das Nipah-Virus und das Hendra-Virus. Das Nipah-Virus wurde 1998/99 erstmals in Malaysia entdeckt bei Schweinen. Und auch hier war relativ schnell nachweisbar, dass es auch den Menschen infizieren kann und es bei Menschen auch zu tödlichen Infektionen führen kann.
Also auch ein gefährliches Virus.
Ja, ist auch eines der Viren, die nur unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen bearbeitet werden dürfen. Und nur wenige Jahre später ist in Australien ein Virus nachgewiesen worden bei Pferden. Und auch dieses Virus ist auf Menschen übertragbar und auch das kann bei Menschen zu tödlichen Infektionen führen. Und für beide Viren ist natürlich ein Szenario denkbar, dass zum Beispiel infizierte Tiere hier nach Europa importiert werden könnten, unerkannt. Es gibt da auch schon Rechtsvorschriften, was dieses ausschließen soll, sodass Tiere aus diesen Gebieten besonders sorgfältig untersucht werden, ob sie möglicherweise das Virus tragen.
Könnte sich dieses Virus auch bei uns verbreiten?
Das wäre zum Beispiel eine Frage, die noch genauer untersucht werden müsste, ob Wildtiere überhaupt in der Lage wären, diese Viren weiter zu vermehren und wiederum auszuscheiden.
Es heißt ja immer wieder, auf der Erde würden mehr Viren leben, als es Sterne am Himmel gibt. Gegen alle können wir uns wahrscheinlich nicht schützen, oder?
Gegen alle müssen wir uns auch gar nicht schützen, weil es gibt auch durchaus viele Viren, die beim Mensch oder Tier gar keine Erkrankung hervorrufen. Und diese Unterscheidung ist natürlich sehr wichtig.
Über welche Krankheitserreger, die in den Zeiten der Globalisierung auch den Weg zu uns finden könnten, ist es Ihrer Meinung nach jetzt besonders wichtig, neue Erkenntnisse zu bekommen?
Also wenn ich das jetzt beantworten könnte, dann bräuchte ich eine Wahrsagerkugel, weil ich natürlich auch nicht vorhersagen kann, welche Krankheit uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Ein Dauerbrenner wird sicherlich beispielsweise das Influenza-Virus sein und bleiben, weil diese Viren einfach besonders schnell auch übertragbar sind und sich immer wieder ändern. Und natürlich aber auch das Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber-Virus. Da gibt es noch sehr viele Wissenslücken. Täglich werden neue Viren entdeckt und unsere Aufgabe besteht einfach darin, diese Viren einzustufen, wie gefährlich sind sie wirklich und die, wo wir eine Gefahr erkennen, da dann möglichst schnell zu verstehen, wie sich die Krankheit verbreitet und wie sie bekämpft werden kann.
Das war Anne Balkemer-Buschmann, Seuchenforscherin am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems in der Ostsee.
It was 12:25 in the scorching noon. Hot day in July with nothing better to do. Sat on the porch and I dreamed of the rain. It's 100 degrees in the shade and it's a bad day for a lover and it's a real sad day to go. And it's a damn bad time to ask me to stay, but a good day.
Viren auf Weltreisen. Für ihre Wege, sozusagen als blinde Passagiere, nutzen sie nicht nur Tiere. Sie nutzen auch uns. Immer mehr Menschen legen weite Strecken mit dem Flugzeug zurück. Für Krankheitserreger ist das sehr praktisch, denn auf diese Weise können sie sich relativ schnell verbreiten. Wissenschaftler in Braunschweig haben sich vorgenommen, dem zumindest einige Riegel vorzusetzen. Darum wollen sie in einem neuen Forschungsprojekt in Zukunft untersuchen, ob sich das auch mit baulichen Maßnahmen auf Flughäfen oder Veränderungen in der Innenarchitektur von Flugzeugen machen lässt. HiFly heißt ihr Forschungsprojekt. Was es damit genau auf sich hat, hat Carmen Wojcik sich erklären lassen.
Jedes Jahr stirbt 1/3 der Menschen weltweit an Infektionskrankheiten. Allein in Deutschland sind es 60.000. Dabei breiten sich Viren und Bakterien heute vor allem über den globalen Flugverkehr aus. Denn am Flughafen kreuzen sich die Wege von Millionen Menschen aus aller Welt. Besonders an Engstellen wie Passagierschleusen besteht das Risiko, sich anzustecken. Dabei könnten schon kleine bauliche Veränderungen, zum Beispiel Türen, die sich ohne Kontakt automatisch öffnen und schließen, die Verbreitung von Infektionskrankheiten präventiv verhindern, sagt der Architekt Wolfgang Sunder vom Institut für Industriebau und konstruktives Entwerfen der Technischen Universität Braunschweig.
Wir schauen uns die Abläufe an im Flughafen, also wie werden Passagiere, die Mitarbeiter, die Waren gelenkt, analysieren, wo sind womöglich Schwachstellen, wo ist es sinnvoll, Kontrollen stärker zu berücksichtigen. Und dann schauen wir uns natürlich auf der anderen Seite das Gebäude an. Wie groß muss der Raum sein? Also beispielsweise Security-Check, Wie muss die Lüftungsanlage gestaltet sein? Wie müssen Oberflächen aussehen, damit man sie sinnvoll reinigen und desinfizieren kann? An welchen Stellen im Flughafen muss das Gebäude sinnvollerweise dann eben auch womöglich anders strukturiert werden?
Noch stehen die Forscher am Anfang ihrer Untersuchungen. Zuerst wollen sie Risikobereiche identifizieren. Wissenschaftliche Studien von Mikrobiologen können dabei erste Anhaltspunkte liefern, erklärt der Architekt Jan Holzhauser von der Technischen Universität Braunschweig.
Im Flieger gibt es eine Veröffentlichung, wo da die höheren Keimbelastungen sind, dass die eben nicht in der Flugzeugtoilette sind, sondern eher am Tisch zum Beispiel, am Klapptisch, am Sitz. Das hat wieder was zu tun mit den Reinigungszyklen und so weiter. Da muss man dann schauen.
Außerdem schauen sie sich selbst am Flughafen den Weg eines Passagiers vom Betreten des Flughafengebäudes bis hin zum Platznehmen im Flugzeug an.
Dass man ganz genau sich auch anschaut, mit wem kommt er zusammen, welche Oberflächen berührt er vielleicht, welchen Abstand hat er zu anderen Personen, wie groß sind die Menschenansammlungen in bestimmten Bereichen. Das ist schon wichtig, um zu verstehen, wie der Passagier sich durch den Raum bewegt.
Nach den Untersuchungen wollen die Architekten konkrete Handlungsempfehlungen für Planer aussprechen. Sie arbeiten in den nächsten 3 Jahren eng mit Mikrobiologen, Materialwissenschaftlern, Klimaforschern, Fluggesellschaften und Reinigungsfirmen zusammen, um den Infektionsschutz an Flughäfen zu optimieren. Bisherige Maßnahmen greifen zu kurz, sagt der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie Oliver Kurzei vom Hans-Knöll-Institut in Jena.
Sie erinnern sich vielleicht an die Maßnahmen, die wir hatten im Zusammenhang mit dem SARS-Virus, wo dann Fiebermessstationen auf Flughäfen eingerichtet worden sind, in dem Versuch, infizierte Menschen zu identifizieren. Aber solche Maßnahmen sind immer nachträglich und nicht besonders effizient.
Denn nicht jeder Infizierte reagiert sofort mit erhöhter Temperatur oder hat fiebersenkende Mittel eingenommen, sagt Kurzei. Er koordiniert den vom Bund mit 45 Millionen Euro geförderten Forschungsverbund Infect Control 2020. Die Architekten und das Projekt HiFly sind Teil dieses weltweit einzigartigen Verbundes. Neue Strategien, die vorbeugend ausgerichtet sind und nicht erst greifen, wenn es bereits zu einer Pandemie gekommen ist, sind heute wichtiger denn je. So kurz sei. Denn Infektionskrankheiten seien nicht allein mit medizinischen Mitteln in den Griff zu bekommen. Es gäbe immer mehr neue Erreger und bekannte Erreger entwickelten zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika. Dabei seien es häufig die kleinen Dinge, die Großes bewirken können, gibt Architekt Jan Holzhauser von der Technischen Universität Braunschweig zu bedenken.
Zum Beispiel, wenn man in die OP-Tür eines OP-Raums Fenster reinsetzt und die Kommunikation, und wenn es nur die visuelle ist, sage ich jetzt mal aus dem Vorraum in den OP rein, damit gewährleistet und nicht die Tür 58 Minuten von einer Stunde in der OP offen steht, dann ist das schon sinnvoll. Man glaubt gar nicht, wie viele OP-Türen noch keine Fenster haben, zum Beispiel, weil es ein Kostenfaktor ist. Also da wird vielleicht an einer falschen Stelle dann halt gespart, ne?
In einer früheren Studie hatten die Braunschweiger Architekten bereits Krankenhäuser ins Visier genommen und Maßnahmen wie ein Fenster in der OP-Tür ausgesprochen. Ähnliche Maßnahmen würden sicher auch am Flughafen funktionieren, da sind sich die Forscher sicher. Und nicht zuletzt könne jeder einzelne Mensch dazu beitragen, dass sich Infektionen nicht weiter ausbreiten. Dazu gehöre zum Beispiel, dass man Rücksicht nimmt, wenn man selbst krank ist. Husten Sie nicht in der Gegend herum. Waschen Sie sich öfters die Hände und desinfizieren Sie sie gegebenenfalls. Denn es sind nicht nur Schreckgespenster wie SARS, das Zika-Virus oder Ebola-Viren, die sich vor allem an Flughäfen ausbreiten. Besonders alte und schwache Menschen oder Kleinkinder können schon an einer Grippe sterben.
Neue Untersuchungen, wie sich Viren durch neue Gestaltung von Flugzeugen oder Flughäfen von der Verbreitung abhalten lassen. Das war ein Beitrag von Carmen Wojcik. Um die Weltreisen von Krankheitserregern und was sich dagegen tun lässt, ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um Gluten, Laktose und Fructose. Immer mehr Menschen verzichten auf Lebensmittel, die diese Nahrungsbestandteile enthalten. Ist das gesund oder eher ein Modetrend in unserer Esskultur?
Never thought you'd leave me. Never thought you'd go. Never thought you'd be walking out that door. Never thought that love could walk on ice so thin. I never thought you'd leave until you did. Never thought you'd go away.
Essen als Kult. Um das Thema ging es in dieser Woche immer wieder in der NDR-Debatte. Welches Essen halten wir für gesund? Oder ist das im Grunde gar nicht so wichtig, solange es nur schmeckt? Die richtige Ernährung wird in unserer Gesellschaft immer mehr zum Streitthema. Viele Menschen sind fest davon überzeugt, dass es wichtig und auch gesund ist, auf bestimmte Lebensmittel ganz zu verzichten. Und dabei geht es schon lange nicht mehr nur um Fleisch. Ein Beispiel. In den Regalen der Supermärkte finden wir immer mehr von ihnen. Gluten, Laktose oder auch fruktosefreie Lebensmittel. Und sie werden gekauft. Tendenz steigend. Was ist der Grund? Sind solche Lebensmittel gesünder oder doch nur ein Modetrend in unserer Esskultur?
Einen leckeren Kakao mit einem Stück Kuchen?
Gerne, aber nur ohne Laktose oder Gluten. So die Entscheidung von immer mehr Menschen. Aber es wird nicht nur zunehmend auf milchzuckerhaltiges und weizeneiweißhaltiges Essen verzichtet, sondern auch auf Lebensmittel, die Fructose, also Fruchtzucker, enthalten. Ein Grund dafür, so der Ernährungsmediziner Johann Okenga.
Es ist auf jeden Fall der Trend erkennbar, dass immer mehr Menschen über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, zum Beispiel in Form von Milchzuckerunverträglichkeiten oder Fructoseunverträglichkeiten, klagen.
Die Betroffenen machen diese Nahrungsbestandteile oft für Kopf- oder Magenschmerzen oder auch Durchfall verantwortlich. Aber werden heute Obst, Milch und Getreideprodukte, die früher als besonders gesund galten, wirklich schlechter vertragen? Haben die Lebensmittel sich verändert? Oder sind die Menschen einfach nur empfindlicher geworden?
Es ist sicherlich nicht der Fall, dass dieses heute mehr auftritt als vor 50 Jahren. Wenn man mal überlegt, was ist die Ursache für eine zum Beispiel Fructoseunverträglichkeit oder eine Laktoseunverträglichkeit? Beim letzteren zum Beispiel fehlten vielen Menschen ein bestimmtes Enzym, um Milchzucker adäquat verdauen zu können. Das ist etwas, was genetisch festgelegt ist. Und wie viele Menschen davon betroffen sind, hat sich heute nicht geändert.
Auch eine Glutenintoleranz kann genetisch festgelegt sein, sagen Wissenschaftler. Aber nur bei sehr wenigen Menschen lässt sich eine solche Intoleranz medizinisch tatsächlich nachweisen.
Eine wirkliche Glutenunverträglichkeit hat 0,3% der Gesamtbevölkerung. Prinzipiell ist es im Moment so, dass sehr viele Menschen Gluten meiden oder weglassen aus ihrer Nahrung, die es nicht weglassen müssen.
Und einfach prophylaktisch Gluten, Fructose oder Laktose ganz wegzulassen, macht auch keinen Sinn. Denn weder das Trinken von Milch noch das Essen von Weizeneiweiß führt zu einer späteren Unverträglichkeit. Auch der Genuss von Obst nicht. Es sei denn, jemand würde unermessliche Mengen davon oder auch nur noch Obst essen.
Die Fructoseunverträglichkeit hat als Hintergrund, dass wir Menschen eine bestimmte Menge von Fruchtzucker pro Zeiteinheit aufnehmen können. Wenn sie also sehr viel Fructose aufnehmen, entwickelt fast jeder Mensch eine Fructoseunverträglichkeit. Während die Laktoseunverträglichkeit darauf ruht, dass sich im Laufe des Heranwachsens, häufig zwischen dem 6. und 8. Lebensjahr, ein bestimmtes Gen abschaltet, nämlich das Gen, welches verantwortlich ist für die Herstellung eines Enzyms, welches den Milchzucker abbaut.
Die beste Möglichkeit, um herauszufinden, was einem wirklich bekommt und was nicht bleibt, ist ganz bewusst selbst zu testen. Ob Gluten, Fructose oder Laktose.
Was passiert, wenn Sie ein großes Glas Milch trinken? Haben Sie danach Bauchschmerzen, haben Sie Durchfall oder passiert gar nichts? Und wenn Sie eigentlich keine Symptome entwickeln, dann ist eine Laktoseintoleranz schon sehr unwahrscheinlich.
Aber gerade bei Milchprodukten ist nicht bei allen Menschen eine mögliche Laktoseintoleranz der Grund, darauf zu verzichten. Für viele stehen auch andere Gesundheits- oder Tierschutzgedanken im Vordergrund.
Milch ist nicht in meinem Leben. Ich habe Milchstoff gehabt und ich vertrage sie irgendwie nicht.
Ob der Körper sie wirklich so richtig aufnimmt, weiß ich nicht.
Grundsätzlich, glaube ich, kommt es bei allem auf die Menge an. Und ja, ob man Kind ist oder Rentner, alter Mensch oder niedrigen oder hohen Cholesterinspiegel. Also so grundsätzlich, finde ich, kann man nichts damit anfangen.
Die Milch von Kühen sei einfach nicht für den Menschen gedacht, heißt es auch immer wieder in den Diskussionen, die darüber geführt werden. Nicht ganz falsch, denn der Mensch war nicht immer dazu in der Lage, Milchprodukte zu verdauen. Das sei ein Fortschritt, der sich erst im Laufe der Evolution entwickelt habe, sagt der Ernährungsmediziner Okenga.
Dass wir überhaupt Milch verdauen können, ist auch eine Spielart der Natur. Eigentlich sind die Menschen, die Milch verdauen können, die Menschen, die eine Mutation haben, die sich im Laufe der Zeit als sehr nützlich herausgewiesen hat, weil es diesen Menschen möglich war, über Milchviehwirtschaft, Milch und Milchprodukte, zum Beispiel auch im Winter oder in Zeiten, wo eben halt andere Nahrungsmittel nicht so verfügbar waren, aufzunehmen, zu verdauen und darüber ihre Ernährung sicherzustellen.
Für diejenigen, die nicht unter Unverträglichkeiten leiden, ist die Entscheidung, was sie essen, häufig auch ein Teil einer Lebenseinstellung, bei der aber nicht die positiven Aspekte der verschiedenen Nahrungsmittel vergessen werden sollten.
Zum Beispiel der Genuss von Milchprodukten, da hängt die Kalziumzufuhr, häufig auch die Vitamin-D-Zufuhr, also Stoffe, die für die Knochengesundheit eine Rolle spielen, mit zusammen. Und Fructose, wie der Name schon sagt, kommt eben halt in Früchten vor. Und natürlich möchten wir auch, dass die Menschen Obst und Gemüse essen.
Fest steht allerdings, am Ende bleibt es eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss.
Prinzipiell sind das alles keine zwingend notwendigen Bestandteile. Also wir müssen sie nicht aufnehmen, um zu leben oder zu überleben.
Essen als Kult, wenn die Ernährung zur Weltanschauung wird. Das ist auch das Thema in der NDR-Debatte. Was ist Ihre Meinung? Beteiligen Sie sich an der Diskussion. Das können Sie unter ndr.de/kultur.
Life can be so hard at times, don't know where I am. Ran away and tried to hide, my hiding's all been done. I'm just a man on the run, man on the run. I'm just a man on the run, on the run from love. My house and I search my soul, lit a candle just for you.
Und es geht weiter mit Ernährung. Allerdings in diesem Fall mit einer für viele Menschen unschlagbaren Delikatesse, dem Dorsch. Für Menschen, die an der Ostsee Urlaub machen, ist er häufig das absolute Highlight ihrer Reise. In Küstenorten steht er in vielen Restaurants auf der Speisekarte. Und wie er auch zubereitet wird, er wird in Massen bestellt und gegessen. Aber das wird jetzt eingeschränkt werden. Nach langen Verhandlungen hat die EU tatsächlich die Fangquoten für den Fisch gesenkt. Allerdings nicht so stark, wie von Wissenschaftlern geraten. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Detlef Repen gesprochen. Er ist Fischexperte beim WDR. Die Wissenschaftler vom Internationalen Rat für Meeresforschung, die Fischereiminister bei den Fangquoten beraten, hatten eine radikale Kürzung der Quoten, nämlich um fast 90%, empfohlen. Da ist aber nichts draus geworden.
Ja, die 28 Fischereiminister der EU, obwohl die Ostsee ja nur wenige EU-Länder betrifft, dürfen auch Spanier und Griechen mitreden, haben eine 50-prozentige Kürzung der Dorschfangquoten für die westliche Ostsee beschlossen. Dort haben ja die deutschen Kutter ihre Fangrechte. Also das ist wirklich eine erhebliche Abweichung von den 90%. In der zentralen und nördlichen Ostsee fällt die Kürzung sogar noch niedriger aus. Damit weichen sie erheblich von ihrem eigenen mehrjährigen Wiederaufbauplan ab, die Minister. Die Wissenschaftler vom Internationalen Rat für Meeresforschung in Kopenhagen, der in Zusammenarbeit von vielen europäischen Fischereiforschern die Fangempfehlungen an die EU abgibt, die werden sich wieder richtig mal ärgern über die Missachtung ihrer Ratschläge. Das hat es in der Vergangenheit früher auch schon öfter gegeben.
Warum hielten die Wissenschaftler denn eine so drastische Kürzung überhaupt für notwendig? Wie schlecht geht es dem Dorsch denn wirklich?
Dem Dorsch an der Ostsee geht es sehr schlecht. Die Bestände gerade in der westlichen Ostsee stehen eigentlich kurz vor dem Zusammenbruch.
Was sind denn die Gründe für den massiven Einbruch der Dorschbestände in der Ostsee?
Im vergangenen Jahr ist der Nachwuchs fast ganz ausgefallen und da kommen einfach mehrere Faktoren zusammen. Dorsche vermehren sich schlecht und unregelmäßig in der Ostsee. Das liegt an der speziellen Geologie und Biologie der Ostsee. Es ist ja ein Binnenmeer, der Zugang zur Nordsee, also zum offenen Atlantik damit auch, ist sehr schmal übers Kattegat und Skagerrak. Und ein beständiger und erheblicher Süßwasserzufluss aus Skandinavien, Polen und Deutschland sorgt dafür, dass die Ostsee eigentlich eher ein Brackwassergewässer ist als ein wirklicher Ozean. Nur alle 10 Jahre kommt denn ein Salzwassereinbruch im Winter durch heftige Stürme über Skagerrak und Kattegat in die Ostsee hinein. Der Dorsch aber braucht Salzwasser fürs Überleben bzw. für seine Eier. Die müssen durch einen bestimmten Salzgehalt in der Schwebe gehalten werden. Wenn sie nach unten sinken, dann sterben färben sie ab. Und diesen Salzwassereinbruch gab es zwar vor knapp 2 Jahren mal, aber die daraus entstandenen Jungdorsche darf man noch nicht fangen, sonst macht man die restlichen Bestände auch noch kaputt.
Aber diese Bedingungen für den Dorsch, die gab es ja schon immer in der Ostsee.
Das stimmt, aber gemessen an den Schwankungen in den Beständen waren einfach dann die Fänge auch in den vergangenen Jahren zu hoch. Aber wenn man zurückblickt, ich kann mich noch erinnern, dass vor 20 Jahren 400.000 Tonnen gefangen werden durften. Davon sind die Ostseefischer heute meilenweit entfernt. Und trotzdem ist es noch zu viel, um den Bestand wieder aufzubauen und überhaupt intakt zu halten. Aber dafür ist die ganze aufwendige Fischereiforschung ja eigentlich da, die natürlichen Rahmenbedingungen mit einzurechnen und daraus zu errechnen, wie viele Dorsche dürfen weggefischt werden.
Jetzt, wo die Fischereiquoten zwar gekürzt wurden, aber nicht so massiv, wie die Wissenschaftler es für nötig gehalten hätten. Wie wird die Zukunft für den Fisch in der Ostsee aussehen?
Wenn dieser Ratschlag von den Ministern aus Rücksicht auf sozioökonomische Notwendigkeiten beiseite gewischt wird, dann muss man sich über den Zusammenbruch der Bestände nicht wundern. Das könnte jetzt durchaus passieren. Eigentlich müsste man die größten, also ältesten Dorsche am meisten schonen. Das Besondere ist nämlich, je älter ein Dorsch wird, desto reproduktiver wird er, desto mehr vermehrungsfähige, überlebensfähige Eier bekommt so ein Dorschweibchen. Aber die Netze schonen nur die kleinen Dorsche. Das ist ja auch sinnvoll, aber die besten, also die größten, schonen sie nicht. Also die Zukunft der Dorsche in der Ostsee sieht nicht besonders gut aus.
Durch den Klimawandel wird das Wasser ja auch wärmer.
Ja, der Bruder des Dorsch, der Kabeljau in der Nordsee, der wandert deshalb auch immer weiter nordwärts. Vor Nordnorwegen zum Beispiel entwickeln sich die Bestände prächtig und die norwegischen und russischen Fischer haben reiche Fänge. In der Ostsee hat der Dorsch eigens Pech. Nicht nur, dass dort bei Uppsala ungefähr Schluss ist, da ist ja eine Sackgasse, also weiter nördlich können sie nicht wandern. Die Ostsee ist dort auch noch besonders sauerstoffarm und salzarm. Beides kann der Dorsch gar nicht vertragen, also es nützt ihm jetzt nichts, in der Ostsee weiter nordwärts zu wandern.
Sind auch andere Fische so stark betroffen wie der Dorsch?
Nein, es ist sogar so, dass die Fischer davon mehr fangen dürfen. Also Schollen sind nicht nur in der Nordsee, sondern auch in der Ostsee überreichlich vorhanden. Deshalb dürfen die entsprechenden Fischer im nächsten Jahr auch 95% mehr Schollen aus dem Wasser holen. Bei den Sprotten ist es so ähnlich, auch dort dürfen sie viel mehr fangen, weil einfach die Bestände so hervorragend sind und auch vom Hering dürfen sie mehr fangen. Das nützt den Dorschfischern nur nicht besonders, weil sie haben Schiffe und auch Fangrechte für den Dorsch und können mit den Heringsrechten gar nichts anfangen.
Wie könnten wir dem Dorsch jetzt helfen? Ihn einfach weniger essen?
Naja, die jetzt deutlich gesenkten Fangmengen für 2017 werden den Dorsch in den Restaurants teurer machen. Ist ja sowieso vom Alltagsfisch zu einem Edelfisch geworden, mit Preisen inzwischen um die 25 Euro pro Kilo Filet. Man hilft dem Dorsch jetzt nicht, wenn man diese Ware liegen lässt. Wahrscheinlich landet einfach mehr Kabeljau aus dem Nordostatlantik auf den Restauranttellern. Die müssen das ja nicht immer schreiben, ob das jetzt Ostseedorsch ist oder Kabeljau aus der Nordsee. Helfen kann man den Dorsch nur, wenn mehr Druck auf die Politik ausgeübt wird, ihre Entscheidungen auch wirklich auf wissenschaftlicher Grundlage zu treffen. Das sagen die Minister immer wieder, dass sie das täten, aber sie handeln einfach nicht danach, dass die Fangquoten für 2018 dann vernünftiger werden.
Was bringen die neuen Fangquoten den Beständen des Dorsches? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Detlef Repen, Meeres- und Fischexperte beim WDR, gesprochen.
I keep drinking molten milk, trying to drive my blues away. I keep drinking molten milk, trying to drive my blues away. You're as welcome to my loving as the flowers is in May. Molten milk, molten milk keeps rushing to my head.
Notizen aus der Wissenschaft.
Jetzt steht er fest. Der Vogel des Jahres 2017 wird der Waldkauz sein. Sein unvergleichlicher Ruf, das Schuhu, das mitten im Winter im Dunkeln durch Parks, Wälder und über Friedhöfe schallt, ist vielen Menschen bekannt. Populär wurde es aber wohl besonders dadurch, dass früher fast jede Nachtszene in Kriminalfilmen mit den Rufen dieser Tiere untermalt wurde. Die Wissenschaftler und Naturschützer vom NABU, dem Naturschutzbund Deutschland und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern entschieden sich dafür, den Waldkauz zum Vogel des Jahres zu ernennen, da sie auf seine Gefährdung aufmerksam machen möchten. Um die Bestände dieser Tiere, die zu den Eulen zählen, steht es zwar noch nicht ganz so schlimm, das könnte sich aber ändern, da es auch durch Abholzungen immer weniger der Brutbäume für sie gibt. Viele Menschen, die unter Pollen- und Lebensmittelallergien leiden, neigen auch zu asthmatischen Anfällen. Wissenschaftler fanden ein neuartiges Asthma-Medikament, das jetzt mit dem Allergieforschungspreis ausgezeichnet wurde. Der Marburger Wissenschaftler Holger Garn hat ihn erhalten. Garn untersucht seit Jahren, welche molekularen und zellulären Mechanismen für allergische Erkrankungen verantwortlich sind, vor allem für allergisches Asthma, aber auch weitere chronische Entzündungserkrankungen. Asthma ist mit ca. 300 Millionen Betroffenen eine der häufigsten Krankheiten weltweit. Experten schätzen, dass etwa 50% der Betroffenen an allergischem Asthma leiden. Sollte es Straßen im Regenwald geben, damit die Artenvielfalt dort erhalten bleibt? Hört sich merkwürdig an, ist aber tatsächlich so, sagen Wissenschaftler. Zumindest die bestehenden Straßen bieten zum Beispiel Amphibien Überlebensperspektiven. Forscher haben die Auswirkungen von alten Forstwegen auf die Artenvielfalt im Regenwald von Zentralguinea untersucht. Dabei kamen sie tatsächlich zu dem Schluss, dass die angelegten Straßen nicht zwangsläufig geschlossen oder renaturiert werden sollten. Die Straßenrillen und das sich darin stauende Wasser dienen in trockenen Zeiten beispielsweise Fröschen als Laichgebiete. Als Aufforderung für das Anlegen weiterer Wege oder gar für den Holzeinschlag im Regenwald seien die Ergebnisse ihrer Studie aber nicht zu verstehen, sagen die Wissenschaftler. Natürlich sei es für den Wald und die darin lebenden Organismen am besten, wenn diese ungestört bleiben. Der Star unter den Dinosauriern, der Tyrannosaurus Rex, geht auf Reisen. Oder vielmehr sein Kopf. Vor mehr als 65 Millionen Jahren lebte der riesige fleischfressende Dinosaurier, aber erst vor 142 Jahren fanden Wissenschaftler die ersten Überreste dieser Tiere. Heute steht ein 4 Meter hohes und 12 Meter langes Tyrannosaurus Rex-Skelett im Naturkundemuseum in Berlin. Tristan Otto wird es genannt. Eine Nachbildung des riesigen Dino-Schädels von Tristan Otto soll in den kommenden Wochen in Warschau, Madrid und Zürich zu sehen sein. Das Originalskelett in Berlin haben laut Angaben bisher mehr als 650.000 Menschen angeschaut.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Tell me who's that riding John, the revelator. Tell me who's that riding John, the revelator. Tell me who's that riding wrote the book of the seven seals. If I had possession over judgment day, if I had possession over judgment day, Lord, the woman that I'm loving would have no right to breathe. Tell me who's that riding John, the revelator. Tell me who's that riding John, the revelator. Tell me who's that riding wrote the book of the seven seals.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
In naturhistorischen Museen sind seltene und manchmal sogar ausgestorbene Tiere zu sehen. Aber woher bekommen sie diese Tiere, wenn sie kaum noch oder gar nicht mehr leben? Susanne Bohn wollte das genauer wissen. Allerdings auch, wer diese Ausstellungstiere bearbeitet und wie. Dafür hat sie sich die Arbeit der Wissenschaftler in einem naturhistorischen Museum angesehen.
Ich bin hier im Senckenberg-Museum und treffe jetzt den Udo Becker. Der ist zoologischer Präparator hier in der Abteilung im Senckenberg-Museum. Herr Becker, was führen Sie mir jetzt vor hier?
Wir gehen jetzt zunächst mal in die zentrale zoologische Präparationswerkstatt. Und dann können Sie schon mal ein Bild machen, was hier angefertigt wird.
Ich sehe hier viele Tiere an der Wand. Rehe, Marder, ein Kitz, Adler, Füchse. Wo bekommen Sie denn die Tiere her, die Sie dann präparieren?
Im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten, wo durchaus Expeditionen unternommen wurden, sind wir heute sozusagen angewiesen auf eingegangene Tiere aus Zoos oder zu Tode gekommene auf der Straße oder Spenden von Revierförstern etc.
Gibt's was, wo Sie derzeit dran arbeiten, was Sie mir jetzt mal zeigen können, damit ich so einen Einblick kriege in Ihren Beruf?
Wir bekamen von einem Zoo ein Binturong. Das ist eine Schleichkatzenart. Und da habe ich hier schon mal ein paar Formen angefertigt mit Stuckgips. Ich habe hier Körperteile abgegossen vom toten Tier. Die kann man nicht so als positiv dann übernehmen, weil das Tier ist tot, der Zellinnendruck fehlt, die Muskelanspannung fehlt, ist lediglich ein Hilfsmittel und die Struktur von einem lebenden Tier in den Muskelkörper, wir sagen dazu Plastik, hineinzumodellieren, das bedarf dann schon noch einiger Erfahrung und andere anatomische Hilfsmittel wie Zeichnung etc.
Wie groß ist das Tier? Beschreiben Sie das gerade nochmal.
Das Tier ist in etwa so groß wie eine große, extrem große Katze, hat 10 Kilogramm Körpergewicht gehabt, Lebendgewicht.
Herr Becker, Sie haben hier das Binturongfell in der Hand. Was passiert jetzt damit?
Die Binturonghaut ist ja frisch. Das heißt, die könnte in Fäulnis übergehen. Da muss jetzt schnell gehandelt werden. Das heißt, die muss eine Konservierung, eine Fixierung erfahren. Das Kreismesser ist ein kreisrundes Messer. Und wenn man diese Haut über das Messer hinwegzieht, kann man dünne Scheiben von der Fleischseite aus herunterschneiden. Und wenn die Haut dünn ist, hat sie den Effekt, dass auch sehr geschmeidig wird. Und wenn die über die Plastik gezogen wird, dann legt sich natürlich eine dünn geschnittene Haut sehr viel schöner an die plastische Form der Plastik an. Und die Anatomie zeichnet sich durch das Leder, durch das Fell hindurch nach außen ab.
Jetzt sehe ich hier noch eine Mitarbeiterin an einem ganz interessanten Exponat arbeiten. Das ist die Frau Hildegard Enting, die ist auch zoologische Präparatorin. Beschreiben Sie doch mal kurz, an was Sie da eben arbeiten.
Ich arbeite an einer Rekonstruktion vom Vogel Dodo oder Dronte. Der Vogel ist seit Ende 17. Jahrhundert ausgestorben bzw. ausgerottet worden. Und es gibt viele Informationen über den Vogel, die sind überliefert worden, aber vieles weiß man eben auch nicht. Und das macht den Vogel einfach sehr interessant.
Gibt es denn von einem Dodo noch Skelette, anhand derer Sie dieses Modell hier jetzt rekonstruieren können? Wie ist Ihre Vorgehensweise jetzt?
Ja, es sind sogar einige Skelette überliefert. Und nicht nur das, sondern auch ein mumifizierter Kopf und ein mumifizierter Fuß. Der Fuß ist allerdings und auch der Kopf nicht mehr komplett, aber das gibt es noch als Gipsabguss.
Ich sehe hier ein Holzgerüst mit Draht umspannt. Da ist so eine Masse drauf, die für mich wie Ton aussieht.
Ich habe ein Brett, also ein Montagebrett, das steht fest und stabil. Daran baue ich dann quasi über Drähte die Knochen nach und über den Maschendraht die äußere Form des Tieres. Dann bringe ich Knete auf, das ist eine spezielle Modelliermasse, die ist sehr klebrig.
Ich nehme jetzt mal hier ein Stück von dieser Modelliermasse und versuche das selbst mal. Ja, die ist relativ weich. Erinnert mich so ein bisschen an die Knete aus meiner Kindheit und lässt sich gut auf dieses Metallgitter, auf diesen Maschendraht auftragen.
Man sieht den Vogel schon, wie er steht. Der hat auch schon den Blick, den er dann haben soll. Er soll halt sich langsam auf den Betrachter zubewegen. Das soll natürlich später dann ein schlüssiges Bild ergeben, dass man sich tatsächlich eben auch vorstellen kann, wie der Dodo mal ausgesehen hat.
Jetzt gehe ich in den Malraum des Senckenberg-Museums in der Abteilung Präparation. Da hat die Frau Enting mir noch was Besonderes zum Zeigen.
In dem Karton befinden sich Federproben, die auch schon entsprechend eingefärbt sind. Das ist eine spezielle Fasanenart, die eben diese Befiederung hat. Und uns war eben auch wichtig, dass der Vogel mit seiner Befiederung tatsächlich eben auch in tropischen Gefilden bei Wind und Wetter zurechtkam. Das sind Fasane, die kommen in Asien vor und die erschienen uns passend.
Dann sehe ich hier auf dem kleinen Tisch neben uns noch Augen in verschiedenen Größen, Modellaugen. Aus was für einem Material sind die und was passiert damit?
Also das sind Glasaugen-Rohlinge, die habe ich in verschiedenen Größen und vor allen Dingen auch für unterschiedliche Pupillengrößen. Die werde ich selber kolorieren. Eine kleine Pupille sieht immer etwas frecher aus, freundlicher ist eine größere. Und da möchte ich mir noch so ein bisschen Spielraum vorbehalten, wie der Vogel dann tatsächlich später dem Betrachter quasi gegenübersteht.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Susanne Bohn. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam von Pete Elderton. Die gerade erst erschienene CD heißt Something Smooth. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
By the way, did I ever say blue looks good on you? The clothes you're wearing, how you style your hair, makes an angel of you. And the words that you whisper from your lips as you breathe, there's love in your kiss. Turn back the clock, forget about time, and take off your shoes and pour you some wine.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.